liebe Geschwister und Freunde, mein Thema kommt also heute Abend aus den Psalmen. Ich habe mich in den letzten 3 Jahren ausgiebig mit den Psalmen beschäftigt, im Ruhestand. Und die Ruheständler in unserer Mitte werden mir das ja alle bestätigen können. Im Ruhestand hat man wunderbar Zeit. Da hat man ausgiebig Zeit für Gottes Wort. Viel mehr als früher. Da hat man Stunden Zeit für Gottes Wort. Wer es nicht hat, sollte seinen Tagesterminkalender und seine Zeitplanung vor Gottes Angesicht nochmal überprüfen. Ja, und ich wollte eigentlich kein Buch schreiben, sondern ich wollte nur einmal anhand des hebräischen Textes, um auch mein Hebräisch wieder aufzubessern, einmal von Psalm 1 bis 150 hindurchgehen, schrieb mir etliche Übersetzungen untereinander in ein Heft. Nachher dachte ich, könnte sie auch mit Schreibmaschine schreiben. Daraus wurde eine gewisse Methode. Ich will das nicht alles im Einzelnen schildern, sonst rede ich die halbe Stunde darüber. Kurzum, als ich dann fertig war bei Psalm 150, dann musste ich alles nochmal von vorne anfangen, denn etliche Verlage gaben mir ihre Genehmigung nicht, wie ich es das erste Mal mir gedacht hatte. Ich hatte nicht immer wörtlich zitiert. Also nochmal von vorne. Und ich dachte bei der Gelegenheit, Ende 92 war das, als ich das zweite Mal begonnen habe, so etwa 15 bis 20 Übersetzungen und Wörterbücher, da um mich zu versammeln auf dem Tisch und Bett. Und ich dachte, wenn du schon dran bist, schreib doch auch gleich eine Auslegung. Nach 3 Gesichtspunkten gegliedert, GHAPMAPSA, geschichtlich-heilsgeschichtliche Auslegung, prophetisch-messianisch oder praktisch-seelsorgerlich. Und praktisch-seelsorgerlich steht ja auch sehr viel in den Psalmen, was wir brauchen können. Und beim zweiten Mal hat der Herr dann Gnade gegeben und ich freute mich, dass ein großer Verlag, Friedrich Hensler persönlich, als er das Manuskript sah, sofort davon angetan war. Und so ist dieses Buch erschienen, das konnte sehr schnell erscheinen. Es wurde nicht gesetzt, es wurde einfach abfotografiert von meiner Schreibmaschine. Und ich habe mich bemüht, die 416 Seiten fehlerlos zu schreiben, aber Gott hat gesagt, so geht das nicht, da wirst du hochmütig. Und meine liebe Frau zeigte mir kurz nach Erscheinen 2 Fehler. Ich sage, den dritten wirst du so schnell nicht finden, den hat sie bis heute nicht gefunden. Aber leider sind vorne im Vorwort auf Seite Römisch 5 und Seite Römisch 7 2 Fehler. Heute Sonderangebot 30 Mark. Es wird dann später mehr Geld kosten. Was ich mache, ist nicht verboten, der Preis ist nicht gebunden, darum habe ich den Verlag gebeten. Also heute Abend 30 Mark. Sie können es natürlich auch beim Paulus Verlag beziehen. Einführungspreis bis November 34,95 plus Porto, anschließend 39,95 plus Porto, wenn Ihnen das lieber ist. Sie können es aber heute Abend für 30 Mark nehmen. Entschuldigen Sie, ich war mal im Geschäftlichen tätig. Aber zurück zu den Psalmen. Die Psalmen sind aktuell, darüber staune ich immer wieder und auch die Fragen, die wir heute Abend finden, hören wir wohl auch öfter in unserer Zeit oder haben wir selber schon solche Fragen an Gott gerichtet, angesichts von Krankheit und Leid, angesichts von dem, was sich in der Völkerwelt abspielt, stellen wir da vielleicht auch ähnliche Fragen? Nicht nur die Bitten der Psalmisten sind gelegentlich äußerst kühn, sondern auch ihre Fragen sind es. Die Bitten der Psalmisten sind oft sehr kühn. Steh auf, wird immer wieder in den Psalmen gesagt. Steh auf. Erhört das Gott gelegentlich? Hat der erste christliche Märtyrer, Stephanus, den Herrn Jesus stehen sehen zur Rechten Gottes? Ja. Unsere Bildhauer, sie können es ja auch nicht anders darstellen, die stellen den Herrn da, aus Stein gehauen, da sitzt er oder hängt er und bewegt sich nicht. In Wirklichkeit ist natürlich der Herr ein lebendiger Herr. Und das ist natürlich auch Symbol- und Bildersprache. Sitzen bedeutet herrschen, thronen. Aufstehen bedeutet Tätigkeit. Der Herr Jesus kann natürlich auch aufstehen und er kann natürlich auch wandeln nach Offenbarung. 2 steht, glaube ich, die Stelle, er wandelt inmitten der 7 Gemeinden. Nicht nur die Bitten sind kühn. Steh auf, wach auf. Da schiebt man ja Gott in die Schuhe, er wäre gleichsam eingeschlafen. Nicht nur sitzt er untätig herum, er schläft auch noch. Man kann es ja verstehen, wenn Menschen in äußerster Verzweiflung so etwas sagen. Sehr kühn finde ich auch, was in dem zweitlängsten Psalm einmal geschrieben steht. Das ist der 78., der 72 Verse hat. Der längste ist ja bekanntlich 119, der zweitlängste 78. Und da steht ja etwas äußerst Kühnes. Psalm 78, Vers 65. Es sah wieder einmal aus, als sei der Allherr eingeschlafen, denn die Feinde haben triumphiert. In den Versen vorher heißt es, er gab sein Volk dem Schwerte preis, seine Jungmänner fraß das Feuer, seine Priester fielen durchs Schwert. Dann aber 78, Vers 65, ich habe immer nach verschiedenen Übersetzungen zitiert, Sie hören also manche Verse oder Versteile heute Abend mehrfach. Vers 65, da erwachte der Allherr wie ein Schlafender, wie ein Krieger, der seinen Rausch abschüttelt. Auf fuhr da wie ein Schlafender der Herr, wie ein Held, aufjauchzend vom Wein. Er sitzt nicht nur untätig herum, er ist nicht nur eingeschlafen, er hat vielleicht auch noch einen Rausch. Also ich finde diese Bildersprache unerhört kühn. Aber aus diesem Rausch und Schlaf erwacht er plötzlich zu neuer Tätigkeit und erwählt sich für den weiteren Fortgang der Heilsgeschichte den Stamm Juda, den Zionsberg und den Hirtenknaben David. Das steht in Psalm 78 geschrieben. Nun die Fragen. Erstens, was für einen Gewinn bringt dir mein vorzeitiger Tod? Psalm 30, Vers 10. Welchen Gewinn hast du von meinem Blut, von meinem Hinabfahren in die Grube? Oder anders übersetzt, was nützt es dir, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich ins Grab hinunter muss? Wird etwa der Staub dich preisen, dir Lob spenden, dir danken? Wird er deine Treue verkündigen? Psalm 30, Vers 10. Hier fängt also einer an zu rechnen und zu handeln und er sagt, überleg doch mal, oh Gott, du hast nur Nachteile, wenn ich umkommen würde. Lebend kann ich dich preisen, aber im Scheol, wer preist dich da? Wie es in Psalm 6, Vers 6 heißt, denn im Tode gedenkt man deiner nicht, wer sollte im Totenreich, Scheol, dir danken? Übrigens möchte ich nicht vergessen, auf etwas noch hinzuweisen, welche Fragen nicht gestellt werden. Zwei Fragen werden nicht gestellt, nie. Gibt es überhaupt einen Gott? Hat Beten überhaupt einen Zweck? Die Fragen werden Sie in den Psalmen nicht finden. Das wissen die gläubigen Beter Israels zutiefst. Das ist überhaupt kein Diskussionsgegenstand. Gibt es vielleicht einen Gott? Oder ist vielleicht der Kosmos durch Zufall von selber entstanden? Gibt es einen Gott? Hat Beten einen Zweck? Es ist ja alles Gebet, auch in den schlimmsten Klagen. Auch der trostloseste Psalm 88, aus dem ich dann wohl auch noch was sagen werde. Sechs Fragen sind besonders eindrucksvoll. In 88, 11 bis 13 und eben haben wir schon gehört aus Psalm 77, auch da finden sich sechs sehr eindrucksvolle Fragen. 77, 8 bis 10 und 88, 11 bis 13, jeweils sechs Fragen. Juden sind bekannt als gute Händler. Wenn ich das sage, das ist ja kein Antisemitismus, das ist eine Feststellung einer Tatsache. Und besser ein guter Händler als ein schlechter Händler. Sie sind gut im Bankgewerbe und als Kaufleute in den verschiedenen Branchen. Es war vielleicht auch in der Geschichte der Juden in Europa so, dass ihnen verschiedene Berufszweige versperrt waren. Da blieb ihnen oft nur das Geldgeschäft übrig. Aber es hat wohl auch etwas zu tun, schon mit ihrem Stammvater Jakob. Der konnte ja schon listig handeln. Listig handeln, wenn wir denken an Jakob und Laban. Schon Abraham handelte mit Gott. Man handelt nicht nur mit Menschen, Juden handeln auch und rechnen auch mit Gott. Abraham handelte mit Gott wie im orientalischen Bazar. Herr, willst du Sodom umbringen? Es könnte vielleicht 50 Gerechte geben. 1. Mose 18, da können wir auch daraus lernen, dass Gott sich auch in unseren Rechnungsarten gut auskennt, die wir in der Schule lernen. Das kleine Einmaleins beherrscht er spielend, denn als der Abraham sagt, oh Gott, es könnten ja an den 50 Gerechten 5 fehlen, da sagt Gott, wenn ich 45 finde, dann werde ich Sodom auch nicht vernichten. Ja, Gott ist sowieso der beste Mathematiker und alle kosmischen und physikalischen, kosmologischen Rechnungen, die kommen ja doch alle von ihm. Also ein Abraham rechnet und handelt in bester Absicht und Gesinnung wegen Sodom. Da gibt es dann bei dem Jakob so ein eigenartiges Gelübde, was ich nicht gerade vorbildlich finde für uns. 1. Mose 28, machen wir das auch so, wenn wir Gelübde sprechen? Nun ja, die Gemeinde Gottes im Neuen Testament hat eigentlich sowieso nichts mit Gelübden zu tun. Die finden wir im Neuen Testament kaum mehr oder gar nicht mehr, was die Gemeinde betrifft. Und ein Ausleger sagt einmal mit Recht, das steht wohl in Rienekers Lexikon zur Bibel, jedes einzelne Glied der Gemeinde ist dem Herrn ganzheitlich sowieso geweiht. Ein Heiliger ist ein Geweihter Gottes, und was ich geweiht habe, ihm gelobt habe, mich ihm hingegeben habe, in der Stunde der Bekehrung oder Wiedergeburt, das brauche ich nicht noch ein zweites Mal ihm geloben oder weihen. Wir gehören ihm sowieso. Im Alten Testament ist es anders, da haben wir öfter Gelübde. Und das Gelübde des Jakob heißt nicht etwa, hier hast du mich, mach mit mir, was du willst. Oh nein, der stellt erstmal fein seine Bedingungen. Und da rechnet er und da handelt er. 1. Mose 28, 20 und 21. Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Wege, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen, und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, so soll Jehova, Yahweh, mein Gott sein. Das möchte ich nicht gerade als Vorbild für uns hinstellen, dass wir sagen, oh Herr, die Lebensmittelfrage muss stimmen, Textilien, das muss alles stimmen, bewahr mich bitte im Auto, lass mich von einer Reise immer gut zurückkehren und dann sollst du mein Gott und Herr und Heiland sein. Nein, das würde ihn nicht erfreuen. Herr, hier hast du mich, du hast dich ganz gegeben auf Golgatha, hier hast du mich auch ganz. Also das ist manchmal ein Handeln mit Gott, das würde ich mir nicht zutrauen zu sagen, wenn ich auf der Autobahn fahre, Herr, was hast du eigentlich davon, wenn ich jetzt in einen tödlichen Unfall verwickelt würde, hast du da was davon? Nö, so will ich lieber nicht beten, aber wir dürfen schon bitten, dass Gott Bewahrung, Rettung schenkt. Psalm 88, das ist so der trostloseste aller Psalmen. Wir haben ja viele Klagelieder in den Psalmen, und in Psalm 88, da können sich manche Menschen besonders gut wiederfinden. Ich bin eigentlich froh, dass dieser Psalm 88 auch im Psalter steht. Da haben wir kein Happy End. Kein Lichtstrahl erhellt die Dunkelheit. Der letzte Vers heißt Finsternis. 88, Vers 19. Du hast jeden Liebenden und Freund von mir entfernt. Meine Bekannten sind Finsternis. Abgesehen von der Anrede Gott meines Heils, ist da kein Silberstreif am Horizont. Nichts, was irgendwie von Heilen, Rettung und Zuversicht und Hoffnung redet. Das ist ja in vielen anderen Klageliedern anders. Etwa in Psalm 22 beginnt als Klage, endet als wunderbarer Lobpreis und Siegesjubel. In vielen Psalmen geht es von der Klage zum Vertrauen. Aber nicht in 88. Und da haben wir dann 6 Fragen. Wenn man es genau auseinander nimmt, 6, 88, 11 bis 13. Erstens, wirst du etwa an Toten Wunder tun? Also der Hintergrund ist so ähnlich wie in Psalm 30, Vers 10. Was nützt es dir, oh Gott? Hast du mal drüber nachgedacht, was du davon profitierst, ein Gewinn einstreichst, wenn ich jetzt hier vorzeitig sterben würde? Erstens, also Psalm 88, 11 bis 13, wirst du an den Toten Wunder tun? Zweitens, werden etwa die Schatten, die Rephaim, die Schlaffen, die Schatten im Totenreich aufstehen und dich preisen? Drittens, wird deine Gnade im Grabe verkündigt? Am Grabe, da wird ja manchmal Gnade verkündigt bei Beerdigung, aber im? Viertens, wird deine Treue im Abgrund, im Abaddon, am Ort des Verlorenseins erzählt? Fünftens, wird in der Finsternis dein Wunderwalten kundgemacht? Sechstens, wird deine Gerechtigkeit kundgemacht im Lande des Vergessens? Und die Antwort auf diese rhetorischen Fragen soll natürlich lauten, da preist dich niemand mehr. Da preist dich niemand mehr. Im Sinne von Psalm 6, Vers 6, denn im Tode gedenkt man deiner nicht, wer sollte im Sheol dir danken, dir Lobpreis darbringen. Also an den Toten geschehen keine Wunder, da gibt es keine Gnadenverkündigung, da ist Finsternis ohne Wunder, da ist man sozusagen vergessen. Ist das richtig? Von der menschlichen Warte aus gesehen stimmt es zunächst. Wir haben so ähnliche Worte ja auch bei Hiob 3, 13 bis 19 und anderen Stellen. In Psalm 49 heißt es Vers 15a, man legt sie in den Scheol wie Schafe, der Tod weidet sie. Solche und andere Aussagen haben je und dann Brüder dazu verführt, zu meinen, der Scheol sei eigentlich, also das hebräische Wort für Totenreich, griechisch heißt es Hades, der Scheol sei eigentlich das absolute Schweigen, die totale Bewegungslosigkeit, geradezu ein Nichts, haben schon manche gemeint. Doch da muss man vorsichtig sein mit solchen Aussagen, da muss man dann schon einmal eine Konkordanz nehmen und sämtliche Stellen über Totenreich Scheol Hades nachsehen. Da gibt es auch Bedrängnisse im Totenreich, Psalm 116, Vers 3, da gibt es Qual im Hades, Lukas 16, 23, da gibt es sogar Bewegung, wenn da ein Bedeutender herunterkommt wie der König von Babel, Jesaja 14, 9, da heißt es, der Scheol ist in Bewegung um deines Willen. Die Schatten werden aufgeschreckt, aufgestört. Also das ist nicht gerade ein Nichts. Aber unsere Erwartung ist ja nun nicht die, in den Scheol, ins Totenreich zu kommen, geschweige dort zu bleiben. Und schon im Alten Testament und schon in den Psalmen, da haben wir ja schon herrliche Hoffnung über den Tod hinaus. Und auch an mehreren Stellen der Psalmen. Da schaue ich der Einfachheit halber gerade mal in mein eigenes Buch, dann habe ich es am schnellsten. Psalm 49, Vers 16. Auf Psalm 49, Vers 15 folgt dann ein hoffnungsvolles Wort in 49, 16. 49, 15. Wie eine Kleinviehherde versetzt man sie ins Totenreich. Also meine Verszählung entspricht nicht der alten Elberfelder, da ist es manchmal um einen Vers verschoben, weil man ja die Überschriften nicht als inspiriert ansah, hat man die also nicht gezählt, seine Versnummer gegeben, die Elberfelder Brüder. Inzwischen hat man das aber wieder geändert und der Lutherbibel und den anderen wieder angeglichen. Denn sonst mussten unsere lieben Brüder, die die Elberfelder Bibel benutzten, jahrzehntelang schreiben und sagen, heller Geier, alle in den 30er, 40er Jahren, Elberfelder so, Luther so, Elberfelder so, Luther so, jahrzehntelang nur, weil man da die Zählung geändert hat. Das war nicht gerade ein zeitsparendes Verfahren. Also, Vers 15, in Psalm 49, wie eine Kleinviehherde versetzt man sie ins Totenreich, nach König. Ich habe sehr oft den Eduard König zitiert, da war der Heinz Schumacher noch gar nicht da, oder war er vielleicht doch schon da im Verborgenen, ja, könnte sein, 1927, die Mutterleib zubereitet. Da hat der Eduard König seinen Psalmenkommentar bei Bertelsmann in Gütersloh herausgegeben, 1927. Eduard König war ein hebräisch Genie, Anfang des Jahrhunderts, hat Wörterbücher, Grammatiken und mehrere gute Auslegungen herausgegeben, geheimer Konsistorialrat in Bonn, Professor, Doktor für semitische Sprachen und für Theologie, ach, was hatten die Leute für Titel. Ich schätze aber den Kommentar von Eduard König sehr,
Auch Karl Geyer hat gesagt, der Eduard König, der hat gesagt, dass ewig nicht endlos bedeutet, sondern ewig heißt die Zeit, für die etwas bestimmt ist. Und er gibt es in den Psalmen öfter wieder mit lange verhüllte, dunkle Zeit. Eduard König ist sehr polemisch, er streitet dauernd herum. Ich glaube, er war damals schon 80 Jahre bald alt, als er diesen Psalmenkommentar geschrieben hat. Und da hat er dauernd polemisiert, mit 6, 7, 10 anderen Auslegern seiner Zeit rumgestritten. Ich profitiere davon, denn aus seinem Streit habe ich viel gelernt. 49,15. Wie eine Kleinviehherde versetzt man sie ins Totenreich, oder? Man legt sie ins Totenreich, Scheol wie Schafe, oder die Schafe sinken sie hinab in die Unterwelt, der Tod weidet sie und es herrschen über sie die Rechtschaffenen am Morgen. Aber Vers 16, hier ist schon die lebendige Hoffnung. Gott aber wird meine Seele erlösen aus der Gewalt des Totenreiches, aus der Macht, wörtlich Hand, der Unterwelt, Scheol, denn er wird mich aufnehmen. Und dieses hebräische Wort Lakach heißt nicht nur aufnehmen, das kann sogar bedeuten entrücken, wie ich in einigen Übersetzungen gefunden habe. Zu sich nehmen, entrücken, Elberfelder, annehmen, fassen. Gott wird meine Seele erlösen aus der Gewalt des Totenreiches, und eine wunderbare Hoffnung über Sterben hinaus haben wir ja auch woanders. Hosea 13, Vers 14 im Alten Testament. Hosea 13, Vers 14, wo Gott selber es ganz deutlich sagt, was dann der Paulus in 1. Korinther 15 übernommen und zitiert hat. Hosea 13, Vers 14: Von der Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tode sie befreien. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Scheol, dein Verderben? Wir warten überhaupt nicht auf den Scheol, auch nicht vorübergehend, sondern in Christo, bei Christo, des Herrn Eigentum. So sagt es Paulus. Wenn man also aus gesamtbiblischer Sicht nochmal zurückkommt auf diese 6 kühnen Fragen des Psalmisten in Psalm 88, da möchte ich wagen, eine etwas andere Antwort zu geben, als sie der Verfasser wohl ursprünglich gemeint hat. O Gott, was nützt dir mein vorzeitiger Tod? Dort unten lobt dich niemand. Jetzt will ich mal aus gesamtbiblischer und neutestamentlicher Sicht auf die Fragen antworten. Wirst du an Toten Wunder tun? Allerdings. Werden die Schatten aufstehen und dich preisen? Letztendlich ja, nach Philipper 2, 10 und 11. Wenn alle Knie sich beugen und alle Zungen bekennen, der himmlischen, irdischen und unterirdischen Jesus Christus ist Herr. Wird am Ort des Verlorenseins etwa deine Treue verkündigt? Nun, wenn es Gott gefällt, kann der Herr Jesus sogar im Totenreich Verkündigung durchführen. Hades Predigt des Herrn Jesu, 1. Petri 3, Vers 19 und 4, Vers 6. Also, da sieht es etwas anders aus, als es der liebe Verfasser hier zunächst meint. Aber gehen wir weiter mit den Fragen angefochtener Menschen in den Psalmen. Die erste Frage hat also etwas zu tun gehabt, 30 Vers 10 und dann Psalm 88, mit Gewinn- oder Verlustrechnung. Gott möge doch bitte mal Gewinn oder Verlust überdenken. Zweitens, wie lange noch, bis wann? So können auch Gläubige vielleicht gelegentlich in schwerer Not einmal fragen, oder wenn wir nur die Nachrichten hören von Jugoslawien und so weiter: Wie lange noch? Bis wann? Erlangst nicht bald? Willst du nicht mal dem Karatschik das Handwerk legen? Und so weiter. Herr, wie lange? Wie lange muss ich diese Schmerzen noch ertragen, fragt mancher. Wie lange geht es in Bürgerkriegsgebieten noch so weiter? Sehr fein führt Psalm 13 von der Klage zur Bitte und dann zum Vertrauensbekenntnis. Sehr eindrucksvoll ist die klare Gedankenführung in Psalm 13. Bleiben wir einen Moment bei Psalm 13 stehen. Der 5-gliedrigen Klage folgt die 4-gliedrige Bitte und die 3-gliedrige Glaubensgewissheit. Das Lied wirft immer kürzere Wellen, hat der Kommentator Delitzsch im vergangenen Jahrhundert geschrieben. für die Klage, da brauchen wir auch manchmal sehr viel Worte, da kann man lange, lange, lange reden. Wenn man dann aus der Klage ein Gebet macht, konzentriert, bewusst, dann ist das Gebet vielleicht kürzer als das Herumklagen. Und noch kürzer ist es, wenn ich Gott einfach vertraue. So geht es von der fünfgliedrigen Klage zur viergliedrigen Bitte und zur dreigliedrigen Glaubensgewissheit in Psalm 13. Erst die Klage. Wie lange noch, Herr, oder bis wann, o Ewiger, wirst du mich für immer vergessen? Das ist nach Eduard König die Zusammenfassung zweier Fragen zu einer einzigen. Denn das sind ja eigentlich zwei Fragen. Wie lange wirst du mich vergessen? Wirst du mich für immer vergessen? Wie lange wirst du mich für immer vergessen? Wie lange noch, bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wie lange noch, bis wann soll ich Rettungspläne schmieden in meiner Seele? Soll ich Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange noch, bis wann soll mein Feind sich gegen mich erheben? Dann aber hört er auf mit dem Klagen und mit dem Fragen, wie lang, und betet. Es ist gut, wenn wir auch so im Gebet ganz klare Bitten äußern. Blicke doch her, antworte mir, Jahwe, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Meine Bedränger nicht jubeln über meinen Sturz. Von der Klage zur Bitte, von der Bitte zum Vertrauen, das finden wir öfter in den Psalmen, dass Leute, die mit Klage beginnen, auf einmal vertrauen können, auf einmal danken können, auf einmal jubeln können. Vielleicht haben wir es auch schon erlebt, das ist wunderbar zu erleben, dass der Herr es schenkt durch seinen Geist, dass wir plötzlich vertrauen können, wieder vertrauen können. Und so heißt es dann, Psalm 13, Vers 6, ich aber vertraue auf deine Gnade, anders übersetzt, baue auf deine Huld, verlasse mich auf deine Liebe. Es juble mein Herz über deine Rettung, singen will ich dem Herrn, der mir Gutes erwies. Eine dritte Frage. Warum stimmt, o Gott, dein Handeln nicht mit deinen Verheißungen überein? Diese Frage bildet den Hintergrund des drittlängsten Psalms. Also der längste ist 119, der zweitlängste ist 78, der drittlängste ist 89. Um was geht es im Psalm 89? Der erste Teil des Psalms, Verse 2 bis 19, preist die Größe und Macht Gottes, des Gottes, der mit David einen Bund geschlossen hat. Der zweite Teil, Verse 20 bis 38, rekapituliert ausführlich Gottes Gnaden und treue Verheißung an David und seine Nachkommen. 2. Samuel 7 auch nachzulesen. Der dritte Teil stellt geradezu anklagend fest, Jahwes gegenwärtiges Verhalten entspreche nicht seinen Zusagen. In dem vierten Teil wird der Herr gebeten, sich doch seiner früheren Verheißungen zu erinnern und nicht länger zu zürnen. Es sieht so aus, als sei Gott gegenüber Israel und dem davidischen Königtum wortbrüchig und bundesbrüchig geworden, denn die Feinde triumphieren und der Thron wurde zu Boden gestoßen. Das ist der Hintergrund von Psalm 89. In der Lage fragt der Psalmist, Vers 47, bis wann Jahwe oder Jehova? Das ist entweder der Vater oder auch der Sohn. An vielen Stellen ist es Jesus. Bis wann, Jahwe, wirst du dich verbergen für immer? Wie lange soll dein Zorn wie Feuer brennen? Und Vers 50, übersetzt nach Eduard König, wo sind deine früheren Gnadenverheißungen, o Allherr, die du David in deiner Treue zugeschworen hast? Gott wird in den Versen 7 bis 19 gepriesen als der erhabene Schöpfer, als der Unvergleichliche, dessen hervorstechende Eigenschaften sind Gerechtigkeit und Gericht, Güte und Treue. Gerechtigkeit und Gericht, Gericht im Sinne von gerechtes Urteil, ferner Güte und Treue. Wie kann dieser Gütige, Gerechte und Zuverlässige entgegen seinen Verheißungen, seinen Gesalbten, den König verwerfen und sein Diadem, seine Krone zur Erde schleudern, Eduard König schrieb zu den Versen 47 bis 49, trauernd und fast grollend fragt der Verfasser deshalb, bis wann der Allherr diesen seinen Zorn festhalten wolle, der umso schwerer zu ertragen sei, da des Menschen Leben nur kurz dauere. Wie der Verfasser der Klagelieder denkt auch hier der Psalmsänger und denken immer wieder die Psalmsänger theozentrisch. Theozentrisch. Und das bedeutet manchmal, Gott ist an allem schuld. Theozentrisch. Sind wir auch theozentrisch eingestellt? Theozentrisch heißt, Gott ist in der Mitte, nicht mehr mein Ego. Gott ist in der Mitte. Von ihm kommt alles. Und das haben wir ja sicher bei Arthur Muhl gehört. Der hat doch hier sehr oft gedient. Der liebe Bruder, der es jetzt wohl altershalber nicht mehr kann. Alles kommt von Gott. Alles kommt von Gott. Übles und Schönes. Aber nicht alles kommt aus Gott, aus dem Herzen seiner Liebe. Aber alles kommt von Gott. Und das Wort Zulassung, das habe ich auch öfter von Arthur Molina Rosa gehört. Zulassung kommt zwar einige Male in der Bibel vor, aber Zulassung ist noch fast zu schwach. Er wirkt alles nach dem Rate seines Willens, aber er tut nicht selber alles. So ist in den Klageliedern sind ganz erstaunliche Verse, wenn Sie lesen Klagelieder 2, 1 bis 8, das will ich jetzt im Einzelnen nicht tun, da wird alles Gott in die Schuhe geschoben. Und auch so in Psalm 89, du hast verstoßen, du hast verworfen, du hast den Bund gebrochen, die Mauern eingerissen, den Thron deines Gesalbten zu Boden gestürzt, die Feinde erfreut. Trotzdem endet der Psalm aber mit Gebet und Lob. Theozentrisch, ich sehe überall Gott in der Mitte. Da hat ein moderner Physiker ein schlechtes Buch geschrieben, das würde ich uns nicht empfehlen. Ich habe damals hineingeschaut bei der Abfassung des Buches Urknall und Schöpfergott. Bertelsmann, ja Bertelsmann heute ist nicht mehr Bertelsmann, 1927 ist ein Medienriese geworden, wo nicht nur Gutes erscheint. Damals kamen dort gute theologische Bücher. Was heute erscheint, da will ich mir lieber kein Urteil erlauben bei diesem Medienriesen Bertelsmann. Also ein englischer Professor, ein Buch, wo es wimmelt von Ersatzgöttern. Ersatzgötter müssen an die Stelle Gottes treten, wenn ich nicht mehr Gott als den Schöpfer der Welt akzeptiere. Aber einen guten Satz hat er doch geschrieben. Und dieser gute Satz des englischen Physikers lautet, entweder sehen wir Gott in allem oder nirgends. Da muss ich ihm wirklich recht geben. Entweder sehen wir Gott in allem oder nirgends. Und liebe Geschwister, wenn das nun die Alternative ist, wofür wollen wir uns entscheiden? Für alles oder nichts? In allem, in allem. Da hat er allerdings recht. Und er meint das ja so als Physiker, dass man je und dann versucht hat, Gott zu beweisen durch Wunder, die er tut. Wenn man aber nun physikalisch immer mehr Dinge erklären kann, die man vorher nicht erklären konnte, Blitz und Donner kann man erklären, ist nicht eigentlich wunderbar. Früher konnte man es ganz früher nicht erklären. Also das Nichterklärliche kommt von Gott. Ja, für mich ist jeder Blitz von Gott und jeder Donner. Da brauche ich nicht nur ihn in die Ecke der Wunder zu rücken. Das ist eben die Gefahr und da muss ich diesem Physiker recht geben. Wenn wir Gott nur zuständig sein lassen für die Wunder, für das jeweils Unerklärliche, dann ist Gott immer weniger zuständig, weil wir immer mehr erklären können mit dem Fortschreiten der Wissenschaft. Oder meinen wenigstens es erklären zu können, dann befindet sich Gott in Wohnungsnot oder in Rückzugsgefechten, wie man gesagt hat. Nein, einen solchen Gott möchte ich nicht, der ist für die Wunder zuständig und das andere können wir ja erklären, das läuft eben. Entweder sehen wir Gott in allem oder nirgends und da sehen wir ihn in allem restlos. Theozentrisch, Egozentrik wird heute groß geschrieben. Der heutige Mensch ist so egozentrisch, dass es langsam aber sicher sogar der Welt schon auffällt, wie egozentrisch der Mensch geworden ist. Also wenn schon ein weltliches Nachrichtenmagazin da vor Monaten zum Leitartikel nahm, der Ego-Trip des modernen Menschen, Singles, aber auch andere, interessieren sich nur noch für sich selber. Und viele heutige Menschen, die
die bekennen sich ganz offen dazu. Also mich interessiert im Grunde nicht, was mit meinen Verwandten ist, Mutter, Großmutter, Angehörige. Ich will Karriere machen, ich will vorankommen, das interessiert mich. Meine Wohnung, meine Lust, meine Karriere, was ich will, das interessiert mich. Alles andere geht mich nichts an und so handelt der moderne Mensch. Also es muss ja schon weit gekommen sein mit unserer Gesellschaft, wenn ein weltliches Nachrichtenmagazin darüber stöhnt, über den Ego-Trip des modernen Menschen. Und da wurde ich erinnert an ein Wort, ich habe zu Hause gesucht und habe es dann gefunden. Der Ernst Soniden hat es mal zitiert. Ich bekam das Buch in die Hand, als ich 11 Jahre alt war, und es steht noch zu Hause im Bücherschrank, Sprechstunden mit deinem Ich. Soniden hat es mal zitiert. Ich bekam das Buch in die Hand, als ich 11 Jahre alt war, und es steht noch zu Hause im Bücherschrank, Sprechstunden mit deinem Ich. Da war nämlich eine Urgroßtante von mir verstorben, und da habe ich dieses Buch von Ernst Soniden in der Hitlerzeit geerbt. Da stellt er irgendwo das Wort eines Kieler Philosophen voran, Paul Deussen. Die Kraft, die imstande wäre, die Umdrehung unseres Planeten aufzuhalten und herumzuwerfen in die entgegengesetzte Bahn, müsste wohl eine große kosmische Kraft genannt werden. Und sie ist doch klein im Verhältnis zu der Kraft, die nötig ist, uns Menschen in unserer selbstischen Umdrehung aufzuhalten und uns herumzuwerfen in die entgegengesetzte Bahn der Selbstlosigkeit. Ich würde das ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde vielleicht sagen, es gibt Sterne, die irgendwann aus der Bahn gerissen werden, weil da eine Supernova-Explosion war oder irgendetwas. Sie werden aus der Bahn gerissen und umkreisen einen anderen Stern. Das gibt dann eventuell ein Doppelsternsystem. Dazu sind gewaltige kosmische Kräfte nötig. Aber noch gewaltiger ist die Kraft, die uns dahin bringt, dass wir nicht mehr um uns selber uns drehen und drehen, sondern um Jesus Christus uns drehen. Ich möchte lieber nicht wie dieser Philosoph Deussen von der Selbstlosigkeit sprechen, sondern dass wir drehen, uns drehen um ihn. Er ist die Mitte. Man kann schnell zum Herrn Jesus kommen, heute Abend. Man kann sich ihm übergeben und überlassen, gestützt auf sein Wort. Aber damit ist ja noch gar nicht gesagt, dass nun ein jungbekehrter Mensch sofort frei ist vom Drehen um sich selbst. Oh nein, unser Ich ist raffiniert. Bevor es stirbt, wird's fromm. Dann haben wir ein frommes Ich. Das ist auch nicht viel besser. Aber der Heilige Geist ist ja bei uns an der Arbeit, bei mir und uns allen, damit wir aus der selbstischen Bahn herausgerissen werden und kreisen um ihn. Wie Paulus sagt, dass wir dem leben, der für uns gekreuzigt und gestorben ist, ihm leben. Ja, Theozentrik, Egozentrik, wir waren bei der dritten Frage, warum stimmt, o Gott, dein Handeln nicht mit deinen Verheißungen überein? Psalm 89. Eine vierte Frage, eine ganz schwere, vielleicht die tiefste im Psalter, Psalm 22, Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Gottverlassenheit Jesu am Kreuz war das Allerschlimmste. Ich will hier nicht allzu lange stehen bleiben. Psalm 22 wäre eine Bibelstunde für sich. Es ist ja der Leidenspsalm Jesu. Edelbert Staufer, der Theologe, hat wohl mit Recht vermutet, Jesus habe den ganzen Psalm am Kreuz gebetet. Franz Delitzsch, der schrieb vor circa 100 Jahren sehr fein zum 22. Psalm folgendes. In Psalm 22 steigt David mit seinen Klagen in eine Tiefe hinab, die jenseits der Tiefe seines Leidens liegt, und er steigt mit seinen Hoffnungen in eine Höhe hinauf, die jenseits der Höhe seines Leidenslohnes liegt. Das sei eine Steigerung des Typischen zum Prophetischen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht der einzige Vers, der auf das Kreuz Jesu Christi hinweist. Vers 16. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen, weist hin auf seinen Durst. Vers 17, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich. Und auch der Schlussvers 32, den finden wir wieder in den Kreuzesworten Jesu, indem er sagt, es ist vollbracht. Denn der Schlussvers von Psalm 22, der 32., den kann man wiedergeben. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan, denn er hat es vollführt, denn er hat es vollbracht. Ich weiß, dass manche Brüder versucht haben, diesen Ruf Jesu am Kreuz irgendwie umzudeuten. Nein, das klang ihnen dann doch zu jämmerlich. Sie wollten da unbedingt einen Siegesruf daraus machen. Wozu hast du mich zum Überrest werden lassen? Aber ich kann das nicht gut nachvollziehen. Es ist schon richtig und es wird im Neuen Testament bestätigt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist aber kein Warum der Verzweiflung und das ist erst recht kein Warum des Trotzes. Der Herr sagt nie Nein zu seinem Vater. Er sagt, ja, doch, du bist heilig. Er nimmt das alles aus der Hand Gottes. Niemals ist da etwas von Trotz oder einem Nein. Bruder Karl Geyer hat bestimmt nicht übertrieben, als er schrieb in dem Buch, ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit, was Jesus am Kreuz erlitt, die Gottverlassenheit Jesu, in diesen 3 Stunden, als sich das auch äußerlich spiegelte in der Natur durch diese Finsternis und als Geistermächte der Bosheit ihn umringten, Stunde der Gewalt der Finsternis und ausgerechnet da, abgeschnitten vom Vater, als er ihn am nötigsten gehabt hätte, diese Gottverlassenheit Jesu war schlimmer als der Feuersee, die sogenannte Hölle, der feurige Pfuhl. Denn Bruder Geyer sagt mit Recht, im Feuersee, da trägt niemand die Sünde eines zweiten, eines dritten, eines anderen Menschen, sondern nur für eigene büßt er. Niemand, erst recht trägt niemand die Sünde der Welt, die Sünde des Kosmos. Dann aber hat sich irgendwann der Vater dem Sohne wieder zugewandt. Das kann man vielleicht sehen in Psalm 22, Vers 22, wo sich die Klage zum Lobpreis und Siegeslied dann wandelt. Und er kann doch im Vertrauen sagen, es ist vollbracht, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dieses letzte Wort ist ja auch wieder ein Psalmenzitat aus Psalm 31. Der Herr Jesus lebte mit und in den Psalmen bis zum Tod am Kreuz. Ein fünftes, und jetzt kommen wir auf den sehr eindrucksvollen Psalm 77. Sehr eindrucksvolle Fragen in Psalm 77. Um was geht es in Psalm 77? Der Psalmist befindet sich aufgrund der völkischen Situation in einer Glaubenskrise. Er ist in Bedrängnis und voller Unruhe. Seine Nächte sind von grüblerischem Sinnen erfüllt. Vers 2 bis 7. Er überdenkt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vor allem plagt ihn die Zweifelsfrage, ob sich Gottes Einstellung zu Israel gegenüber früheren Zeiten geändert habe, wie es sein Verhalten zu beweisen scheint. Kann Gott seine Gnade zeitweise vergessen? Auch da 6 sehr eindrucksvolle Fragen und die Radikalität erstaunt. Hier geht es ums Letzte, ums Tiefste, hier geht es ums Wesen Gottes. Erstens, also 77, 8 bis 10, wird der Herr auf ewig verwerfen? Zweitens, wird er nicht mehr wieder Wohlgefallen haben oder liebend Gefallen an uns haben? Drittens, ist seine Güte für immer erschöpft? Anders übersetzt, ist seine Gnade für ewig zu Ende? Ist hin für immer seine Liebe? Viertens, ist sein Wort verstummt von Geschlecht zu Geschlecht? Oder Schlachter, hat sein Reden für immer aufgehört? Oder der jüdische Übersetzer Zunz, ist es gänzlich aus mit der Verheißung auf kommende Geschlechter? Oder gute Nachricht, die ich ja nicht so arg mag, aber ab und zu hat sie mal was Gutes gefunden, gilt sein Versprechen in Zukunft nicht mehr? Fünftens, hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Oder hat er im Zorn seine Erbarmungen verschlossen? Fünftens, hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Sechstens, oder hat er im Zorn seine Erbarmungen verschlossen? Hier geht es ums Letzte und Tiefste. Hier geht es ums Wesen Gottes. Was ist es eigentlich für ein Gott, mit dem wir es zu tun haben? In 2. Mose 34, Vers 6 haben wir eine ganz wichtige Stelle im Alten Testament. eine grundlegende Wesensoffenbarung des Herrn, Yahweh Jehovah, der Unwandelbare, der Ewigseiende. 2. Mose 34, Vers 6. Und die Psalmen greifen immer wieder auf diese Stelle zurück und auf die Eigenschaften Gottes, die da enthüllt werden, dem Mose. Also Psalms 2. Mose 34, 6. Ich möchte sagen, enthüllt Gottes Wesen so weit und tief, wie das auf dem Boden des Alten Testamentes überhaupt nur möglich ist. Da wird der Name Jahwes, und Name bedeutet Wesen, personale Gegenwart, wird ausgerufen. Jahwe ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß, an Güte und Treue oder Gnade und Wahrheit. Güte und Treue bilden sein Wesen. Er ist langsam zum Zorn, er zürnt nicht gern, und auch hinter dem Zorn steht seine Gnade. Sein Wesen ist Güte und Treue. Güte, Chesed. Das kann man auch übersetzen mit Gnade, Huld, Gunst. Jüdische Übersetzer sagen Liebe. Und auch die gute Nachricht, von der ich ja sonst nicht so viel halte, weil sie viel zu viel nivelliert, die Feinheiten nicht herauskommen, aber mal findet sie doch auch was. Und da gefällt mir eigentlich in Psalm 136, da heißt es ja 26 Mal, und 26 ist die Zahl des Namens Yahweh. 26 Mal kommt ja der Refrain in Psalm 136, denn seine Güte währet ewiglich. Also zwischendurch ein Tipp fürs Bibellesen. Machen Sie ruhig mal einen Gang durch die Psalmen. Mit oder ohne mein Buch. Sie können es ja auch mit Ihrer eigenen Bibel machen. Machen Sie mal einen Gang durch die Psalmen. Jeden Tag einen. So wie der Arzt Ihnen Tröpfchen verordnet, so verordne ich Ihnen jetzt mal im eigenen Interesse, ganz freiwillig, wie Sie möchten, mal alle Psalmen der Reihe nach zu lesen, und wenn sie zu lang werden, wie 119, kann man sie ja teilen, ein halbjähriges Bibelstudium, aber bitte langsam, nicht so schnell. Und im Psalm 136, da haben wir 26 Mal den Refrain, denn seine Güte währt ewiglich, sagt Luther, denn ewig währt seine Gnade, sagt Couch. 1910 hat er das Alte Testament herausgegeben, Couch. Denn ewig währt seine Gnade, oder König, denn in Ewigkeit waltet seine Huld. Und da gefällt mir einmal ausnahmsweise die gute Nachricht, seine Liebe hört niemals auf. 26 Mal, das ist schön. Seine Liebe hört niemals auf. Klingt noch besser als seine Güte währt ewiglich und deckt sich mit 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe Gottes hört niemals auf. Chesed, das Wort Liebe kommt eigentlich im Alten Testament selten vor, habe ich gefunden, und in den Psalmen, es sei denn, man macht es so, wie jüdische Übersetzer das gern tun, Zunz und Tursinai, und sie übersetzen Chesed mit Liebe. Dann kommt das Wort Liebe doch recht häufig vor. Chesed, die Güte, die Gnade, die Liebe. Chesed und Emunah. Emunah, das Wort gefällt, wird da in sein Wesen noch tiefer enthüllt. In Jesus Christus, zutiefst am Kreuz. Im Neuen Testament erfahren wir dann 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht. Und wie viel Prozent Finsternis in ihm? Wer kann mir das beantworten? Keine, null, 0,000, gar nichts. Gott ist Licht und überhaupt keine Finsternis ist in ihm. 1. Johannesbrief 1, Vers 5, eine ganz wichtige Stelle in unserer Bibel. Und dazu passt genau 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Das eigentlich Entscheidende im Leben, das braucht nicht viel Worte. Im Standesamt werden zwei getraut, wenn da einer anfängt, einen Vortrag zu halten, wenn es heißt ja oder nein. Ja, also auf der einen Seite möchte ich die Bedenken geben, das geht doch andererseits. Ja, dann lassen lieber laufen, das wäre ja spaßig. Das eigentlich Entscheidende im Leben ist ganz einfach, braucht nicht viel Worte. Und auch mit Gott ist es so. Auch wenn wir ihm gegenüber Ja sagen, braucht es nicht viel Worte.
Und auch sein Wesen ist durch
wenig Worte zu charakterisieren. Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Gott ist Geist. Und in den Psalmen steht gelegentlich der lapidare Satz,
Yahweh ist gut.
Haben wir uns an einem solchen Satz schon mal gefreut? Yahweh ist gut.
Was heißt das?
Yahweh, Jehova, der Gott, der auch in der Geschichte oft so rätselhaft wirkt und führt. Yahweh ist gut. Das heißt, seine Motive sind absolut sauber und klar. Da ist nichts Heimtückisches und Bösartiges dabei.
Und auch deine Gerichte sind gut und gerade, sagt Psalm 119.
Seine Gerichte sind gut. Yahweh ist gut und gerade. Und auch seine Gerichte sind gut und gerade.
Die Psalmen preisen
die Menschen, die Herzensgeraden genannt werden, gerade, aufrichtig und treu im Herzen.
Die sechs Fragen also gehen
in erstaunliche Tiefe in Psalm 77, 8 bis 10. Erstens, verstößt und verwirft Gott Israel endgültig? So wie Paulus ja auch sagt in Römer 11, Vers 1.
Diese Fragen klingen hier an, wenn Gott richtet, wenn Gott verstößt und verwirft, wenn Gott in die Hölle wirft, ist das sein letztes Wort, ist es aus. Hier klingen letzte Fragen an.
Zweitens, wird er also nie mehr wieder Gefallen an uns haben? Drittens, kann es sein, dass seine Chesed, Güte, Gnade, Liebe, einmal am Ende ist, einfach erschöpft? Ist seine Güte erschöpft, also ist aus?
Wie eine Ware,
für die es keinen Nachschub mehr gibt, ein Produkt, das nicht mehr produziert wird.
Im Buchhandel sagt man, vergriffen, Neuauflage kommt keine mehr.
Ist es so mit der Liebe Gottes, kann die jemals so am Ende sein? Total ausverkauft, gibt's nicht mehr, lang genug habe ich euch geliebt, sagt Gott, jetzt ist aus und vorbei. Es gibt Fromme, die sowas sagen. Aber wir wissen aus 1. Korinther 13, Vers 8, niemals, seine Liebe hört niemals auf.
Vierte Frage, hört er auf, überhaupt mit uns zu reden, oder gilt nicht mehr, was er gesagt hat?
Ist es so wie bei den Politikern nach der Wahl, was geht mich mein Geschwätz von vor 4 Wochen an?
Jetzt hat sich die Lage geändert, jetzt
müssen wir realistisch denken, das Geld ist einfach nicht da. Ich habe das zwar vorgehabt, ich habe es gut gemeint, aber nach der Wahl merke ich, was ich hätte vorher merken können, das Geld fehlt ja dafür.
Ist es so bei Gott, sagt er was und nachher, naja,
das kann man nicht so genau nehmen. Ist es aus mit seiner Verheißungstreue?
Fünfte Frage.
Wir merken,
wie er innerlich sich Mühe gibt, dahinter zu kommen.
Das waren ja keine theoretischen Worte, das war ja die geschichtliche Situation mit Israel.
Also vielleicht ist es so,
sagt der Dichter des 77. Psalms, vielleicht ist seine Chesed,
seine Liebe, Güte, Gnade
doch nicht erschöpft, aber vielleicht hat er sie bloß vergessen. Vielleicht ist Gott vergesslich,
wie mancher älterer,
aber auch mancher junger Mensch. Oder vielleicht,
jetzt versucht er noch eine andere Lösung,
vielleicht ist die Chesed noch da, die Güte, Gnade, Liebe, aber irgendwie verschlossen, verhüllt hat er in seinem Zorn.
Ah, jetzt kommt er der Lösung schon näher.
Gott verhüllt tatsächlich
seine Liebe zeitweise in seinem Zorn. Also wir sehen, hier geht es um letzte Fragen, aber diese Fragen werden ja unter anderem auch beantwortet in den Klageliedern.
Ausgerechnet in den Klageliedern. In der Mitte findet man ja das Schönste.
In den Klageliedern.
Im mittleren Kapitel, in Kapitel 3. Und in Klagelieder 3, da hören wir ja Vers 22. Es sind die Gütigkeiten Jehovas oder Jahwes, dass wir nicht aufgerieben sind. Oder Luther sagt, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht da aus sind. Deine Erbarmungen sind nicht zu Ende, sie sind alle Morgen neu. Und deine Emuna, deine Treue ist groß. Und Vers 31, denn der Herr verstößt nicht ewiglich, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten. Denn nicht von Herzen lacht und betrübt er die Menschenkinder, nicht aus seinem Herzen, wie es uns unser lieber Bruder Arthur Muhl mehr als einmal bestätigt hat. Lieber Günther, meine Zeit ist um.
Kann ich noch 4 Minuten anhängen?
Dann will ich noch kurz eine letzte Frage anhängen. Und die Frage nehme ich aus Psalm 8. Ich möchte nach all diesen kritischen, bangen Fragen doch mit einer schönen Frage aufhören. Mit einer Frage dankbaren Staunens. will nicht aufhören mit so kläglichen Fragen aus tiefer Not herausgepresst, sondern mit einer freudigen, dankbaren Frage. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch, dass du dich um ihn sorgst, dich um ihn kümmerst? Psalm 8 ist ja ein wunderbarer Psalm, der die Schöpfergröße Gottes preist und die Herrlichkeit in der Natur, die Gott geschaffen hat. Aber noch mehr preist der Psalm 8 etwas anderes. Dass dieser Gott Zeit hat für uns. Dass dieser Gott sich um uns kümmert. Dass Gott angesichts der Größe des Kosmos noch Zeit und liebendes Interesse findet, sich um den kleinen, hinfälligen, schwachen Menschen zu kümmern. Was ist das doch wieder ein so aktueller Psalm für die heutige Zeit? Die Astronomie macht ständig Fortschritte. Da haben wir das Weltraumteleskop, Hubble-Teleskop, vor einigen Jahren hochgeschossen. Aber das Ding hat nicht richtig gesehen. Man musste ihm vor einigen Monaten nochmal die Augen richtig ausputzen. Und jetzt sieht es hoffentlich besser. Und dann wird der Kosmos immer größer. Dann schaut man wieder in weitere Tiefen. Tiefen, die zugleich Vergangenheit bedeuten und ahnen lassen, wie alt ist der Kosmos und wie weit und wie tief ist der Kosmos. Man schaut immer weiter hinein, wunderbar, aber dieses Wunderbare hat eine schwierige, heikle Kehrseite. Denn wenn der Kosmos immer größer wird, was passiert denn dann? Oh, ich werde immer kleiner. Oh, ich werde immer kleiner. Ich bin sowieso schon so klein auf dieser Erde, wenn es 5 bis 6 Milliarden Exemplare gibt. Was bin ich? Was bin ich? Und wenn dann Gott noch sich für die Galaxien interessiert und für die Sterne, ob es nun 10 hoch 22 sind oder 10 hoch 23, wunderbare und schreckenerregende Dinge. Und Gott, hat er dann noch Zeit für mich? Kann es sein, dass ich ihm da noch wichtig bin? Und da haben wir ja die wunderbare Botschaft, das ist das Evangelium des 8. Psalms. Gott interessiert sich für das Kleine. Gott interessiert sich auch für die Kinder. Gott interessiert sich für das Lob der Kinder, steht ja auch in Psalm 8. Und Gott interessiert sich für den kleinen, schwachen, hinfälligen Menschen. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Auf ihn siehst, auf ihn achtest, dich liebend um ihn kümmerst. Das ist unser aller Chance und unser aller Glück, dass der große Gott ein Gott ist, der sich um das kleine, arme, armselige, übersehene, verlorene und sogar schuldig gewordene kümmert und es dem großen, starken, stolzen gegenüber bevorzugt. Das hat ja der Verfasser des 8. Psalms, der David, an sich selber erlebt, als da ein König für Israel gesucht wurde und der Samuel dort auftritt mit der Ölflasche und die älteren Brüder da alle aufmarschieren. Da sind das der Knaben alle, fragt Samuel.
Ja, das sind sie alle, sagt der Vater. Das heißt also, da ist ja noch der Kleine beim Kleinvieh, der wird ja sowieso nicht gemeint sein. Den lass holen. Gott interessiert sich für das Kleine. Und so ist es mit der Erwählung Israels und so ist es mit der Erwählung der Gemeinde nach 1. Korinther 1, 26 bis 29. Nicht viel Edle, nicht viel Weise, nicht viel Mächtige und Große, nicht viele Regierungshäupter und nicht viele Weise und Kluge dieser Welt.
Das ist unser aller Chance und Glück. Gott interessiert sich für das Kleine, für diesen kleinen Menschen. Gerade darauf hat er Lieben. Amen.